Hallo und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden.
Und schon hören wir uns wieder. Ich begrüße dich zur zweiten Folge der Reihe an Umstiegsgeschichten und dem, was wir daraus lernen können. Heute spreche ich mit Carsten Fuchs, dessen Weg von der Theologie über die Bühne bis hin zu einem erfüllenden beruflichen Neustart geführt hat. Er teilt mit mir und uns, wie er gelernt hat, auf seine innere Stimme zu hören und auf sie zu vertrauen. Es ist eine Geschichte, die Mut macht und inspiriert, kann man nicht anders sagen. Wenn du dich fragst, wie du deinen inneren Kompass finden kannst, dann lade ich dich sehr herzlich zu meiner Challenge Entdecke deine Stärken ein. Sie startet am 2. Januar und hilft dir dabei, dich ein Stück besser kennenzulernen und ein bisschen mehr Zugang zu deinem inneren Kompass zu finden. Wenn du dabei sein willst, dann schnapp dir schnell noch einen der begrenzten Plätze. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes oder auf meiner Webseite janikestör.com. Ich wünsche dir jetzt viel Freude bei der Folge mit Carsten und ja, bin gespannt, was du für dich persönlich daraus mitnehmen wirst.
Carsten, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und heute hier mein Gast bist. Ich wüsste gern zum Einstieg von dir, was für dich berufliche Erfüllung bedeutet.
Vielen Dank, Janike, dass ich dein Gast sein darf. Und jetzt springen wir doch gleich mal rein, was für mich berufliche Erfüllung ist. Berufliche Erfüllung ist für mich im Kern das zu tun, was, ich nenne es mal, die eigene Berufung ist, was dich erfüllt und was dann im Letzten sich für dich nicht mehr wie Arbeit anfühlt, sondern wie etwas, wo du mit dir im Flow bist, also ein sinnstiftendes Tun umsetzen kannst.
Wie findet man seine Berufung? Oder anders gefragt, wie hast du sie gefunden?
Seine Berufung kann man, glaube ich, auf ganz unterschiedliche Arten finden. Da gibt es nicht den einen Weg. Was man oder was ich gemerkt habe, was ganz vielen Menschen gleich ist, die über ihre Berufung gesprochen haben, ist, dass sie irgendwann gelernt haben, auf ihre innere Stimme, so nenne ich es mal, zu hören und nicht alle Stimmen, die rings um dich herum sind, die lauter sind oder die dir sagen wollen, was eigentlich richtig ist, diese Stimmen als deine eigenen Stimmen vielleicht zu identifizieren oder sie zu verwechseln. Und ich glaube, bei mir hat das schon relativ früh im Leben angefangen, dass es vielleicht eher erstmal ein Gefühl war, so möchte ich es nennen, ein Gefühl war von dem, was sich für mich stimmig angefühlt hat oder was es noch im Gegensatz oft einfacher gemacht hat, dann zu merken, wenn etwas nicht mehr stimmig war, dann zu merken, okay, das so geht der Weg nicht mehr weiter, weil das hat sich einfach nicht mehr richtig oder nicht mehr passend, nicht mehr gut angefühlt für mich.
Kannst du das mal näher beschreiben, was dann so los war in diesen Momenten, wo du gemerkt hast, das ist es ja irgendwie nicht? Kannst du das noch näher beschreiben?
Also es war nicht unbedingt mehr das, was viele sagen, keine Lust mehr auf seine Tätigkeit zu haben. Das war es bei mir nicht vorrangig, weil ich mich im Grunde immer mit viel Elan und Identifikation in das gerne hineingestürzt habe, was ich mache. Aber ich habe gemerkt, dass etwas von dem, was sich für mich als stimmig angefühlt hat, also wie als ob du einen inneren Spagat machst. Also auf der einen Seite dann vielleicht das, was du tust, was deine tägliche Aufgabe ist und auf der anderen Seite das Gefühl zu haben, im Grunde möchte ich etwas anderes tun. So würde ich es vielleicht mal versuchen zu beschreiben, als einen inneren Spagat.
Ich schreibe ja jede Woche einen Newsletter mit so Gedanken und Impulsen. Ich hatte jetzt letzte Woche über das Thema eigentlich geschrieben, dass ich früher als Personalerin Gespräche geführt habe, die mir sehr unangenehm waren. Und die aber eben meine Aufgabe waren, das waren so Fehlzeitengespräche, ja. Also wenn jemand viele Fehlzeiten hatte oder in Anführungszeichen viele Fehlzeiten, dann waren wir angehalten, diese Gespräche zu führen mit dem Ziel, die Krankheitsquote zu senken. Und ich habe die Gespräche geführt und habe mich dabei unwohl gefühlt, aber ich bin dem überhaupt nicht hinterhergegangen. Und das, was du gerade beschrieben hast, das erfordert ja auch eine große Achtsamkeit, da genau hinzugucken. Weil bei mir war immer so, dass, also ich habe das einfach so, ja, gehört halt dazu, weiter geht's. Ist halt mein Job, den Job will ich gut machen, weiter geht's. Und wenn ich so zurückdenke, ich hätte mich definitiv hinterfragen sollen. Ich hätte da dem Gefühl, diesem inneren Spagat, ja, das passt, das Bild, aber ich habe mich nicht getraut, dem nachzugehen. Oder vielleicht habe ich auch keine Notwendigkeit gesehen, keine Ahnung. Also wie würdest du das sehen? Wie kommt man zu der Achtsamkeit oder wie bist du zu der Achtsamkeit gekommen, das so wahrnehmen zu können und dem auch folgen zu können?
Ich kann es dir gar nicht mehr ganz genau sagen. Also es war kein bewusster Weg. Manche Menschen machen ja einen Weg in die Achtsamkeit sehr bewusst, häufig vielleicht auch erst später im Leben. Und bei mir war es tatsächlich so, ich bin ein sehr begeisterungsfreudiger Mensch. Das heißt, man sieht mir sehr gut und sehr schnell an, ob ich an etwas Freude habe und ob ich das gerne mache oder nicht. Und das ist für mich und vor allen Dingen vielleicht auch dann im Widerspiegeln mit Menschen, die dich gut kennen und die dich begleiten, wie so eine Temperaturanzeige. Das heißt also, wenn Menschen dir sagen, dass die Begeisterung aus deinen Augen weicht oder dass du dich einfach, dass da etwas ist, was deine Begeisterung nicht mehr so zum Ausdruck bringt, das war für mich immer so ein Indiz zu merken, okay, das ist etwas, darauf sollte ich dann achten. Also weniger jetzt vielleicht klassischen Weg, vielleicht über Meditation oder über ähnliche Dinge mit sich in Kontakt zu gehen. Vielleicht, weil es auch noch sehr, sehr jung in meinem Leben war. Da war ich noch nicht unbedingt für Meditation oder Ruhe offen. Aber Begeisterung spielte bei mir immer eine große Rolle. Und dann zu merken, im besten Falle, oder zu hören, Carsten, da stimmt doch was nicht. Oder du warst doch mal mit mehr Begeisterung dabei. Wo ist die denn hin? Das hat mich dazu gebracht, dann zu sagen, okay, da gucke ich jetzt mal genauer hin.
Wer waren diese Menschen, die dir dieses Feedback gegeben haben?
Also in jungen Jahren tatsächlich meine Eltern, also das heißt vor allen Dingen meine Mutter, die darauf ja geschaut hat, und später waren es ein oder zwei gute Freunde. Das heißt also Menschen, mit denen man ein so vertrauensvolles Verhältnis hat, dass man darauf auch gehört hat oder die auch vielleicht den Mut gehabt haben, sowas zu sagen.
Wann war so die erste Situation, wo du dieses Feedback bekommen hast, hingeschaut hast und gemerkt hast, oh, irgendwie ist das nicht mehr der richtige Weg für mich?
Beruflich war es tatsächlich, wo ich mein Studium das erste Mal an den Nagel gehängt habe. Ich habe parallel zum Studium Musik und Kabarett gespielt und das wurde immer mehr und ich war immer mehr damit unterwegs und hatte das Glück, dass ich Menschen in meiner Umgebung hatte, die jetzt nicht gesagt haben, oh, du musst aber jetzt hier zu Ende studieren und das ist ganz wichtig, sondern ich hatte Lehrende, die mir gesagt haben, Carsten, was möchtest du eigentlich wirklich? Also wofür schlägt dein Herz? Und nachdem diese Frage mir ganz klar gestellt wurde, habe ich gesagt, ich will auf die Bühne. Also das ist es. Und dann jemanden zu haben, der gesagt hat, ja, dann mach das. Dann probier das wenigstens mal aus in deinem Leben und unterbrich das Studium. Wenn es nichts ist, kannst du es ja immer noch fertig machen. Aber wenn es dein Weg ist, dann hast du da auf dein Herz gehört. Das heißt, da war zum ersten Mal jemand, der mir das sogar direkt ins Gesicht gesagt hat oder die Frage gestellt hat, Carsten, wofür schlägt dein Herz?
Welches Studium hast du aufgegeben?
Ich habe Theologie studiert tatsächlich, evangelische Theologie. Ich wollte gerne immer jungen Menschen im Leben weiterhelfen, ihren Weg zu finden, ihre Bestimmung zu finden. Und genau, das habe ich 2,5 Jahre studiert und dann, wie gesagt, dann habe ich das Studium abgebrochen.
Wie war dann deine Zeit auf der Bühne?
Wenn ich heute zurückschaue, muss ich sagen, ich habe extremst viel gelernt in meinem Leben von dem, was heute meine Person als auch meine Tätigkeit ausmacht. Das heißt, ganz viel von dem, was ich heute bin und mache, habe ich gelernt, ohne dass das jetzt eine klassische Ausbildung war, sondern wenn du dich auf die Bühne begibst, dann bist du automatisch in ganz vielen Stellen, ich sag mal, aus deiner Komfortzone. Du musst dich sehr schnell auf Menschen einstellen. Du musst auch damit umgehen, wenn etwas vielleicht nicht klappt. Du musst sehr schnell reagieren können. Du musst mit sehr direkten Reaktionen umgehen können. Also das war für mich auf der einen Seite meine Energie, meine Kraftquelle und auf der anderen Seite auch eine ganz große Schule zu lernen, wie reagiere ich eigentlich, wenn es eben nicht alles ein Safe Space ist, sondern wenn es eben einfach, das war ja immer wieder so ein Schritt ins Ungewisse. Natürlich habe ich gewusst, was ich mache, aber was passiert, das habe ich nicht gewusst.
Wie ging dein beruflicher Weg nach der Bühne weiter oder warum endete der Bühnenweg überhaupt?
Also parallel zur Bühne habe ich dann schon eine eigene Agentur aufgebaut und andere Künstler gemanagt, weil ich gemerkt habe, dass das vielen Künstlern schwerfällt, die eher im Kreativen zu Hause sind, sich dann ganz um das Administrative zu kümmern. Und irgendwann kam tatsächlich mal der Punkt im Leben, wo ich dann wer weiß, vielleicht wäre es anders gewesen, wenn ich da nicht auf äußere Stimmen gehört hätte, die gesagt haben, man muss doch auch was Vernünftiges im Leben machen. Und das war dann tatsächlich die Frage, so was ist denn was Vernünftiges? Und wie gesagt, da mir Menschen sehr am Herz liegen, habe ich dann Sozialpädagogik, später auch Sozialmanagement studiert und habe das dann im Prinzip als nächsten beruflichen oder Ausbildungsschritt gemacht.
Und was kam danach? Vielleicht spulen wir mal ein Stück vor. Vielleicht erzählst du mal so über die letzten Jahre und wo du heute stehst.
Also die letzten Jahre sind davon geprägt, dass ich 2017 im Prinzip alles auf Null gestellt habe, einen beruflichen Neuanfang gemacht habe. Ich habe vorher 10 Jahre lang geschäftsführender Gesellschafter, da war ich in einer Agentur für Branding und Marketing und ich bin dort ausgestiegen und habe mich auf das konzentriert, was dann tatsächlich mir mein Herz wieder gesagt hat, nämlich mich mit dem Thema Zukunft zu beschäftigen und Menschen und Unternehmen dabei zu helfen, eine konkrete Vorstellung von dem zu entwickeln, wozu sie das tun, was sie tun und wohin die Reise gehen soll. Und das mache ich jetzt seit 2018 mit einem eigenen Unternehmen und genau, unterstütze Menschen dabei, für sich selber ein konkretes Zukunftsbild zu entwickeln.
Du hast dazu ja auch eine Methode entwickelt. Vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick gewähren in diese Methode.
Die Methode beruht im Grunde darauf, dass ich davon überzeugt bin, dass alles, was man für seine Zukunft braucht, egal ob es für dich im privaten Bereich oder im beruflichen ist oder auch als Unternehmen, schon in dir vorhanden ist. Das heißt, die Kraftquelle, die du hast in dir, nennen wir es mal Intuition oder Erfahrungswissen oder Bauchgefühl, ist viel größer, als wir uns das häufig zutrauen. Und diese Kraftquelle anzuzapfen und sie zu nutzen, um das, was du an Vorstellungen, Wünschen und konkreten Ideen hast für die Zukunft, aufs Papier zu bringen, das holen wir innerhalb von einem Tag aus den Menschen heraus, indem wir ihnen die Zeit zum Nachdenken wegnehmen und sehr intuitiv sie durch ihr Leben gehen lassen und dann auf einmal am Ende sie zu der Überraschung zu bringen, dass nämlich das, was sie sich für die Zukunft vorstellen, schon in ihnen ist. Nur ganz häufig ist das wie, ich stell mir das vor, wie unter einem Hügel vergraben. Das heißt, da ist ganz viel in deinem Leben dazugekommen, die Vorstellung vielleicht deiner Eltern oder was du denkst, was du machen solltest, was die Gesellschaft für richtig hält. Und das bildet dann irgendwie so einen Hügel. Aber unten drunter ist immer noch dein Kern, ist immer noch das, was du bist und was du gerne sein und machen möchtest. Und wenn man diesen Hügel ein bisschen freischaufelt, dann entdeckt man im Prinzip, ohne dass man etwas Neues hinzutun oder erfinden muss, das, worauf es ankommt. Und das schafft man in einem Tag, indem man nämlich mal den Gedanken die Möglichkeit gibt, sich auf das zu fokussieren, was in dir drin ist und nicht auf 10.000 andere Gedanken und was man alles machen können sollte, müsste oder wie auch immer.
Wie hast du die Methode entwickelt? Ist das so ein bisschen auch eine Zusammenfassung deines bisherigen Werdegangs?
Ja. Das kann man so sagen. Also es ist im Prinzip alles, was ich auf der einen Seite beruflich lernen durfte in meinem Leben und auf der anderen Seite im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung für mich selber gelernt habe, das habe ich dort einfließen lassen. Und eben, wie gesagt, viel Erfahrung aus Beratungsprozessen haben eben dazu geführt zu sagen, okay, es ist, glaube ich, an vielen Stellen viel einfacher, als wir denken, wenn wir das Denken häufiger mal weglassen.
Wie funktioniert das, das Denken wegzulassen?
Also im Grunde ist das ein Lernprozess. Also im Grunde kann man das trainieren oder man muss es auch trainieren. Das geht nicht so einfach. Wir kennen das alle, wenn wir Sorgen haben zum Beispiel, dann denken die Sorgen uns. Also gerade wenn wir vielleicht alleine sind oder wenn wir abends oder nachts zu Hause sind, dann kennt, glaube ich, jeder das Gefühl, dass man die Gedanken nicht abschalten kann, dass es immer weiter kreist und kreist. Und das kann man, also da kann man, ja, man kann trainieren, damit umzugehen. Nur wenn wir mit Menschen arbeiten oder wenn ich jemanden helfe, sein Zukunftsbild zu entwickeln, dann kann ich ja jetzt nicht erstmal 3 Jahre ins Trainingslager gehen. Und deswegen gebe ich dem Gehirn, ich nenne es immer gerne so eine Ausnahmegenehmigung, für einen Tag mal tatsächlich nicht das zu denken, was man denken muss, sondern eher auf spielerische Art und Weise sich auf die Intuition einzulassen. Und wie gesagt, das kann man dadurch machen, wenn ich dich jetzt sehr schnell 5 Fragen fragen würde und würde dir keine Zeit geben zum Nachzudenken und würde dir sagen, du musst bitte sofort das erste aufschreiben, was dir einfällt, dann kommst du an das ran, was in dir ist und nicht an das, worüber du eigentlich gerne nachdenkst. Und das ist eine sehr gute Methode.
Das habe ich neulich bei einem Seminar etwas anders, aber ähnlich auch gemacht. Da ging es um Journaling, also auch, da wurden auch zügig verschiedene Fragen gestellt. Dann gab es nochmal so einen Spaziergang mit anderen in so einer Triade, wo man darüber gesprochen hat und sich das reflektiert hat und zuhören musste und Feedback bekommen hat. Und da kam tatsächlich auch eine ziemlich schwerwiegende Geschäftsentscheidung auf den Tisch, wo ich dachte, ich habe ein Jahr lang meine Augen verschlossen, wenn nicht sogar noch länger. Und das lag dann da plötzlich auf dem Tisch und ich dachte so, auweia, was mache ich jetzt damit? Ich habe sie genutzt tatsächlich und das war auch gut. Aber es war etwas, was ich bestimmt nicht zugelassen hätte, hätte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, darüber nachzudenken.
Ja, super. Genau das ist es eigentlich. Genau das, also genau das, was du beschreibst, das erlebe ich auch immer wieder in solchen Prozessen, dass an vielen Stellen genau die Dinge meist eben auch, also wir lenken das natürlich dann jetzt auch auf positive Dinge, die du dir wünschst für die Zukunft, die du dir aber vielleicht lange Zeit nicht erlaubt hast oder die du noch gar nicht dir vorstellen konntest, dass du sie denken darfst und die tatsächlich den Raum zu geben und die mal auf den Tisch zu bringen.
Wie war das bei dir? Also welcher Hügel würdest du sagen, hat in deinem Leben das, was du bist, was dich ausmacht, vergraben? Vielleicht gab es auch gar keinen Hügel, aber ich vermute, dass es mindestens einen Mini-Hügel vielleicht doch gegeben hat.
Na, ich glaube, wir haben diese Hügel wirklich alle. Also ich glaube, das ist, beim einen sind sie größer, beim anderen sind sie kleiner. Bei mir entstand es schon ganz früh in meinem Leben, dadurch, dass ich als kleines Baby schwer krank geworden bin. Ich bin ins Krankenhaus gekommen, mein Körper war dehydriert und man hat erst später festgestellt, dass ein großes Areal im Gehirn, was für Koordination zuständig ist, sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde durch diese Krankheit. Oder besser gesagt, es sind viele Gehirnzellen abgestorben. Das haben meine Eltern gemerkt, als ich dann als Kleinkind irgendwann angefangen habe zu koordinieren, Bälle zu fangen oder Bauteile aufeinander zu stapeln, Bauklötze. Oder als ich angefangen habe zu sprechen, was nicht ging. Und das war meine Jugend. Das heißt, das hat mich sehr stark beeinflusst, weil ich sehr schwer gestottert habe und eben mich nicht entwickeln konnte wie andere Kinder. Das heißt, da sehr viel lernen und trainieren musste, weil andere Gehirnregionen diese Aufgabe neu lernen und übernehmen mussten. Und da habe ich sehr früh in meinem Leben gemerkt, dass mir andere was auf den Haufen draufgeworfen haben. Also was ich denn bin und was ich kann und was ich nicht kann, weil man bekommt dann ja eben sehr schnell Zuweisungen, wenn man nicht normal sprechen kann, wenn man stottert, dann wird man eben als nicht intelligent oder besser als dumm einfach häufig eingeschätzt. Und das hat meine Jugend sehr bestimmt, bis ich dann ungefähr mit 12 oder 13 für mich entschieden habe, das soll nicht über meinem Leben stehen. Und da habe ich zum ersten Mal den Haufen für mich freigeräumt und habe gesagt, ich möchte gerne in meinem Leben ein Leben führen, so wie andere. Ich möchte ganz normal sprechen können. Ich will auf Bühnen stehen. Ich möchte anderen Menschen normal begegnen. Und das habe ich damals beschlossen und habe das in der Schulklasse vor den anderen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden gesagt, weil es für mich eben so nicht mehr weiterging. Und das hat tatsächlich die Weichen bei mir ganz entscheidend gestellt.
Boah, das klingt nach einem ganz schön starken Stück. Also woher hast du die Kraft genommen? Also ich denke mal, gerade in dem Alter, da ist das ja nochmal doppelt schwierig, wenn vielleicht die Persönlichkeit noch nicht so ausgereift ist und du gerade unter diesen Umständen auch gelitten hast. Woher hast du die Kraft genommen, das so durchzuziehen und so zu formulieren auch?
In der Rückschau deute ich das für mich so, und das ist aber gleichzeitig auch etwas, was ich allen Menschen für heute raten kann, ist, wenn du von einer Situation in deinem Leben wirklich, um es jetzt mal dir drastisch zu sagen, die Schnauze voll hast, also wenn du es wirklich nicht mehr aushalten kannst, und das kann egal sein, was, und du möchtest diese Sache ändern, dann ist dieses Nein, so will ich es auf keinen Fall einen Tag mehr länger in meinem Leben aushalten, eine unglaubliche Kraft- und Energiequelle. Und man muss noch nicht immer direkt vielleicht wissen, was die Antwort ist oder wie ich dort wegkomme oder was denn die Alternative ist. Aber dieses so nicht mehr, das hat tatsächlich in meinem Leben auch immer, wenn es dann wiederum um zu neuen Entscheidungen ging, beruflich immer wieder dazu geführt, dass ich mich entschieden habe, ohne dass ich auch was Neues hatte, sondern dass ich einfach gesagt habe, nee, so nicht mehr. Also alles aber nicht mehr so weiter. Und das ist einfach unglaublich viel Kraft. Wir denken häufig, wir müssen immer schon dann den nächsten Schritt und den Weg wissen. Dabei ist dieses von etwas weg, was dir nicht gut tut, eigentlich erstmal die wichtigste Entscheidung. Und wenn du diesen Schritt gehst, dann entsteht der Weg automatisch. Und viele bleiben aber da wie das Kaninchen vor der Schlange, weil sie sagen, aber ich weiß ja noch gar nicht, wie der Weg aussieht. Und das, ne, und dann drehst du dich im Kreis, weil du dann dich vielleicht nicht traust, diesen Schritt zu gehen.
Das kann ich sehr gut bestätigen von meinem eigenen Weg, aber auch von den Menschen, die ich begleitet habe. Es braucht diesen Schritt weg von dem, was nicht mehr sein soll, damit Freiraum entsteht für das, was dann sein soll. Und gleichzeitig erfordert das ja so einen Umgang mit Unsicherheit. Wie ist dir das gelungen oder wie gelingt dir das immer wieder mit dieser Unsicherheit, die damit einhergeht, umzugehen?
Also das Schöne ist, und das hast du ja wahrscheinlich auch erlebt, mit jedem Mal, wo man das macht, wenn man vielleicht erst in kleinen Situationen anfängt oder so, wirst du ja ein Stück sicherer, weil du merkst, okay, ich sterbe ja gar nicht. Also mein Leben ist ja gar nicht zu Ende in dem Moment. Häufig eben habe ich erleben dürfen, dass danach das, was kommt, eigentlich viel schöner und viel besser ist. Aber was mir auch hilft bis heute ist, dass ich grundsätzlich davon ausgehe, dass es das Leben gut mit mir meint. Also nicht nur mit mir, sondern mit uns allen. Also ich glaube daran, dass es etwas gibt, was diese Welt in ihrer Umlaufbahn hält und was die Bäume zum Blühen bringt und was immer wieder alles ins rechte Lot bringt, was tatsächlich ans Gelingen glaubt und das Leben zum Gelingen bringt. Und wenn ich das nicht hätte, dann wäre das sicherlich schwerer für mich. Aber dadurch, dass ich das habe, denke ich mir, nee, also es kann mir eigentlich gar nichts passieren. Also es wird auf jeden Fall gut werden.
Wir haben ja auch vor dieser Aufzeichnung miteinander gesprochen. Und da hast du so von deinen beruflichen Abschnitten erzählt und den Veränderungen. Und du hast immer gesagt, du bist näher zu deinem Weg gekommen. Und das finde ich auch nochmal bemerkenswert. Da würde ich gerne auch mit dir drüber sprechen. Wie hast du es angestellt, so immer näher an deinen Weg zu kommen und auch die Geduld zu haben? Es muss jetzt noch nicht das Perfekte sein. Ich muss noch nicht angekommen sein, sondern es reicht, wenn ich einen Schritt näher zu dem komme oder vielleicht auch 5 Schritte, keine Ahnung, näher zu dem, was ich bin, was meine Essenz ist, was ich bewirken möchte.
Also was es mir vielleicht leicht gemacht hat, war, dass ich, wie gesagt, am Anfang vielleicht noch gar nicht genau in jungen Jahren hätte ich dir noch gar nicht genau sagen können, was denn das eine jetzt ist, was ich vielleicht machen kann oder soll. Ich bin einfach an der Stelle meiner Begeisterung und meinem Herzen gefolgt und in der Rückschau erkenne ich, dass das wie so ein Weg ist, der zwar jetzt nicht gerade ist, sondern ganz verschiedene Stationen hat, aber eben sich wie ein Weg darstellt. Ja. Ich glaube, was hilft, ist tatsächlich, du hast es schon gesagt, sich den Druck zu nehmen, dass man mit jedem Schritt oder dass man mit dem nächsten Schritt am tiefsten Ziel angekommen sein muss. Also dir den Druck zu nehmen, so, ich muss jetzt die Lösung haben, die jetzt für den Rest meines Lebens Bestand hat. Also wenn du mich heute fragen würdest, würde ich sagen, ich habe meins gefunden. Also ich bin da, wo ich sein möchte. Ich möchte nichts anderes tun. Ich bin begeistert von dem, was ich tun darf. Aber das kann sein, dass ich das vielleicht in einigen Jahren, wenn ich was anderes entdecke, dass dann vielleicht der nächste Schritt kommt. Also das heißt, vielleicht ist es auch tatsächlich, sich in das hineingeben zu können, was du im Moment tust. Also auch 100% das zu tun, was du im Moment gerade machst, weil nur dann wirst du rausfinden, wie tragfähig es ist. Ich habe das Gefühl, viele leben oder arbeiten mit angezogener Handbremse, weil sie sagen, okay, jetzt nicht alles riskieren oder nicht alles hineingeben, ich weiß noch nicht ganz genau oder es stimmt nicht alles 100% bei dem Job und so weiter. Aber ich glaube, du wirst nur für dich Klarheit haben, wenn du 100% gibst. Und wenn es das nicht ist, dann hast du es immerhin mit 100% probiert und kannst danach sagen, nee, aber wenn du nur, ich spinne jetzt mal, wenn du nur 70% gibst, dann weißt du nicht, liegt es jetzt irgendwie an den Umständen oder vielleicht daran, dass ich es nicht mit meinem vollen Einsatz probiert habe. Also ich finde es wichtig, 100% da zu sein, wo man jetzt ist.
Würdest du dann auch sagen, dass die vorherigen Stationen in deinem Leben ähnlich richtig oder erfüllend in dem Moment waren, wo du da drin warst, also dass du 100% dabei warst, glaube ich sofort, hat sich das dann aber auch so stimmig für dich angefühlt, so wie du deine heutige Station beschreibst?
Ja, würde ich wirklich 100%. Das heißt, hat es wirklich, und das Spannende ist ja, meine, das ist ja das Gleiche wie mit Beziehungen oder wenn Liebe sich entwickelt, das, was man heute weiß, wie man heute vielleicht eine Beziehung gestaltet, das kann man ja nicht rückwirkend auf seine vorherigen Beziehungen übertragen. Das heißt also, da hat man ja auch immer in dem Moment 100% gelebt, geliebt, wie auch immer, das gegeben, was jetzt gerade richtig war. Und ich glaube, das habe ich immer gemacht. Und das hat sich auch immer richtig angefühlt, bis es eben zu dem Punkt eben gekommen ist, wo es sich nicht mehr 100% richtig angefühlt hat. Und dann geht man vielleicht mal auf 99 oder auf 98 oder auf 95. Und bei mir kam dann irgendwann der Punkt, wo ich dachte, okay, nee, das ist dann zu wenig oder da fehlt mir dann zu viel an 100.
Was glaubst du, warum verbleiben so viele Menschen aber dann doch in Situationen oder Jobs oder Beziehungen, die für sie nur so 50% okay sind?
Ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist das sehr Offensichtliche, das ist die Angst. Also die Angst, was kommt, die Angst, dass das Neue eben nicht genauso gut oder vielleicht noch besser ist, sondern die Angst, dass das, was danach kommt, schlimmer ist oder schlecht für mich ist. Und das zweite ist tatsächlich, dass wir aus meiner Perspektive das zu wenig gelernt haben. Also wir leben in einer Kultur, die eher Beständigkeit im Sinne von nichts Neues riskieren unterstützt. Also wenn du an deine Gespräche denkst, an Lebensläufe in Unternehmen, wenn man sieht, wie in der Allgemeinheit über Beziehungen nachgedacht wird. Also es ist generell besser, wenn du eine Beziehung hast, die 20 Jahre hält, als wenn du vielleicht 5 Beziehungen hast, die je 4 Jahre gehalten haben, was für dich vielleicht genauso wunderbar war oder für beide. Und wir bewerten das aber sofort, dass wir sagen, nee, das eine ist aber besser. Wenn man das 20 Jahre durchhält, wenn du 20 Jahre deinen Job machst, dann bist du aber, nein, das ist toll. Wenn du 5-mal gewechselt hast in deinem Job, dann sagt man, oh, das ist aber irgendwas stimmt da nicht. Und ich sage es genau andersrum, vielleicht stimmt das ja. Vielleicht hat ja jemand dann immer gesagt, okay, jetzt habe ich den nächsten Schritt gelernt und jetzt merke ich, hier komme ich vielleicht nicht mehr so weiter oder hier kann ich nicht mehr meine Potenziale voll entdecken und jetzt gehe ich woanders hin. Und das kann ja doch genauso gut sein. Und wir bewerten aber in uns und oder werden von außen eben sehr stark bewertet, dass das Neue oder das Wechselnde eben häufig das nicht unbedingt angesehenere oder bessere ist.
Es gibt ja dieses Zitat, das du mir auch im Vorgespräch genannt hast, you can only connect the dots that you collect. Wie würdest du im Rückblick dein berufliches Leben beschreiben?
Also ich würde tatsächlich sagen, das war eine Reise voller Begeisterung, die immer tiefer ins Herz und in die Berufung führt. Und dabei ist eigentlich das, was ich getan habe, gar nicht unbedingt das Entscheidende gewesen. Also wenn ich mit Menschen darüber spreche, dann mache ich ihnen immer Mut, das, was sie tun, nicht so hoch zu hängen, sondern eher die Frage, wie man etwas tut und wozu man das tut, stärker zu gewichten, weil das, was, das kann man leichter ändern oder das ist aus meiner Sicht nicht entscheidend, aber so oft definieren wir uns über das Was und glauben, dass das Was das Wichtigste ist. Ich glaube es aber nicht. Wenn du dein Wozu lebst, dann ist das Was fast egal. Also dann kannst du das, egal ob du angestellt bist oder nicht angestellt, ob du in einem großen Unternehmen oder in einem kleinen Unternehmen arbeitest, das ist dann nicht das Entscheidende. Aber wir denken, wir müssen das vorher immer wissen. Wir müssen wissen, okay, bin ich jetzt eher ein Konzernmensch? Bin ich jetzt eher ein Selbstständiger oder wie auch immer? Aber das ist es gar nicht aus meiner Sicht. Also das ist nicht das entscheidende Stellrädchen.
Was ist dein Wozu?
Mein Wozu ist tatsächlich, dass ich Menschen dabei unterstützen möchte, den Grund zu wissen, warum sie auf dieser Erde sind und ihr Wozu und ihr Wohin für sich selber zu beschreiben. Dass sie nicht das Gefühl haben, sie werden gelebt, sondern sie leben. Sie gestalten ihr Leben selbst.
Sehr, sehr schön. Ich kenne beide Abschnitte in meinem Leben. Das Gelebtwerden und das passive sich fügen in Strukturen, die eigentlich nicht für einen bestimmt sind oder nicht zu einem passen. Und das Aktive, von daher kann ich nur sagen, es ist der größte Unterschied, den es nur geben kann, von dem einen ins andere zu kommen. Und es lohnt sich so sehr, diesen Weg zu gehen. Carsten, als letzte Frage würde ich gerne wissen von dir, was würdest du gerne anderen Menschen mitgeben, die möglicherweise gerade eben in einer Situation stecken, beruflicher Natur, die ihnen überhaupt nicht gut tut, die auch noch nicht wissen, wo es für sie hingehen kann?
Ich würde Ihnen als erstes gerne sagen, dass Sie Vertrauen haben dürfen, dass es das Leben gut mit Ihnen meint, selbst wenn Sie es im Moment vielleicht nicht spüren. Und ich würde Ihnen Mut machen, dieser Frage oder diesem Unwohlsein nachzugehen und nicht aufzugeben, das nicht wegzudrücken, nicht zu sagen, ach komm, die 40 Jahre bis zur Rente, die schaffe ich auch noch, sondern für sich, da gibt es ja unterschiedliche Wege, aber für sich einen Weg zu suchen, rauszufinden, wie ernst ist das eigentlich, was mich da unwohl sein lässt? Was ist das eigentlich, was mich unrund werden lässt? Und dem nicht nachzulassen und immer darauf zu vertrauen, dass es etwas gibt, was anders ist. Also für jeden Menschen, davon bin ich zutiefst überzeugt, dass jeder Mensch etwas finden kann, was für sie oder für ihn passt. Und ich würde jedem sagen, hör nicht auf, bis du das für dich hast.
Das teile ich. Carsten, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Alles Gute für dich und hoffentlich bis bald.
Vielen, vielen Dank.
Ich finde, die Geschichte von Carsten zeigt, dass wir uns immer wieder neu entdecken können und immer wieder berufliche Erfüllung finden können. Und zwar dann, wenn wir auf unser Herz hören. Wenn auch du das mehr machen möchtest, dann lade ich dich sehr herzlich ein in meine Challenge Entdecke deine Stärken. Sie ist kostenfrei, startet am 2. Januar und geht über 5 Tage. Jeden Tag erwartet dich ein Video, ein Arbeitsblatt und am Ende auch eine gemeinsame Live-Session. Also ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Melde dich sehr gern an und sichere dir einen der begrenzten Plätze. Den Link zur Anmeldung und zu allen Informationen, die du brauchst, findest du in den Shownotes oder aber auch auf meiner Webseite janikestör.com. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Zeit zwischen den Jahren und freue mich, dich morgen schon mit der 3. Geschichte hier wieder begrüßen zu dürfen. Also einen ganz wunderbaren Tag und ich sag mal bis morgen.